Wenn wir uns hier so im Raum umschauen, dann kann, glaube ich, keinem verborgen bleiben, dass wir uns in der Adventszeit befinden. Und das wurde heute Morgen ja auch schon mehrfach so gesagt. Wenn wir uns genau umschauen, dann merken wir sogar, oh, ein Adventskranz mit einer Kerze, die brennt. Dann wissen wir auch spätestens jetzt, es ist der erste Advent. Und die Adventszeit, 4 Wochen vor dem Christfest, denn so hieß das einmal ursprünglich, erst um 1000 nach Christus herum fing man davon an, das dann auch Weihnachten zu nennen. Aber es ist ja klar, Christfest muss es ja auch heißen, weil es ja der Geburtstag von Jesus Christus ist. Und jetzt könnten wir die Frage stellen, wie hat das denn alles angefangen mit dem Christfest und mit Weihnachten? In gewisser Weise müssten wir natürlich sagen, wenn wir zurückgehen und zurückgehen und zurückgehen, irgendwo sind wir dann bei der Schöpfung der Welt oder vielleicht auch noch davor, weil der Plan Gottes war ja seit eh und je, Jesus auf die Erde zu schicken, dass er hier lebt und für uns als Menschen stirbt. Also irgendwie fängt alles bei Adam und Eva an oder eben noch davor. Aber wenn wir das mal etwas so kurzfristiger anschauen, also mit kleineren Abschnitten, dann müssten wir sagen, naja, klar, wie bei jeder Schwangerschaft und wie bei jeder Geburt hat das Ganze 9 Monate vorher angefangen. Also wenn wir dann vom 24., 25., 26. Dezember ausgehen und dann 9 Monate zurückrechnen, denn so lange dauert ja normalerweise eine Schwangerschaft, dann sind wir im März. Und da war das so, dass die Maria plötzlich einen Besuch bekommen hat. Und das wird uns in der Bibel ja auch berichtet, im Zusammenhang mit der Geschichte von der Geburt Jesu, von dem ganzen Anfang, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und das möchte ich euch gerade vorlesen. Ihr könnt da mit mir aufschlagen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium Kapitel 1. Lukas-Evangelium Kapitel 1, ab Vers 26. Da geht es dann darum, was vorher passiert ist, bevor Maria schwanger geworden ist. Wir lesen. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs von Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Also soweit. Der Anfang, so könnten wir sagen, der Weihnachtsgeschichte, der Geschichte von der Geburt Jesu. Also wenn ich mir das so durchlese, dann scheint die Geschichte relativ einfach verständlich zu sein. Da sind keine ganz komplizierten Begriffe drin, da sind auch keine ganz komplizierten Gedankengänge, die wir nachvollziehen müssen. Und doch sind da einige Sachen, die uns zum Nachdenken anregen können. Also einige, vielleicht von denen ihr gar nicht ahnt, dass man darüber nachdenken sollte. Das Ganze beginnt ja schon damit, dass gesagt wird, da kommt eben ein Engel, der von Gott gesandt ist, der Gabriel, der wird uns auch an einigen anderen Stellen der Bibel noch genannt, soll einer der besonders wichtigen Engel, besonders der Engelboten Gottes gewesen sein, der kommt in eine Stadt Galiläas namens Nazareth. Also allein diese Aussage hat Jahrhunderte hinweg Theologen in eifrige Diskussionen hineingebracht. Warum nämlich? Weil dieser Ort in allen antiken Quellen, die wir haben, sowohl den jüdischen als auch den römischen, gar nicht vorkommt. Und da haben viele Leute natürlich gleich geargwöhnt. Sieht man mal wieder, die Bibel ist falsch. Denn da steht was von Nazareth und weder der Flavius Josephus noch der Tacitus Sueton oder sonst irgendeiner der antiken Historiker schreibt ein Wort davon, von Nazareth. Allerdings zwischenzeitlich ist das alles gar kein Problem mehr. Ihr könnt nach Nazareth fahren und könnt euch das anschauen. Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Freilichtmuseum da, Nazareth Village. Da kann man eine Weinkelter besichtigen, die stammt aus der Zeit Jesu. Archäologisch ziemlich eindeutig. Wir können dann Befestigung eines Hangs sehen, wo man Weintrauben angebaut hat, auch datiert aus der Zeit Jesu. Unterhalb einer riesigen, aus meiner Sicht nicht ganz schönen Betonkirche aus den 50er Jahren, die größte im ganzen Nahen Osten, zur Ehre Marias, mitten in der Mitte von Nazareth, die da heute steht, einem übrigens heute überwiegend arabischen Ort. Direkt darunter hat man ausgegraben und hat dann Hausreste gefunden, die sogar noch etwa ein, zwei Jahrhunderte vor Jesus gebaut worden sind. Also heute ist archäologisch gar keine Frage mehr, dass es Nazareth gegeben hat. Man weiß das, man weiß genau den Ort, kann ziemlich genau sagen, hier an diesem Punkt, so ungefähr 500 Meter ringsherum, irgendwo da muss die Maria gewohnt haben. Und irgendwo da ist Jesus dann auch als Jugendlicher aufgewachsen, geboren ja nicht, das wissen wir ja, das war in Bethlehem, aber aufgewachsen ist er dann ja in Nazareth. Und deshalb heute eigentlich gar keine so große Frage mehr. Also wir müssen uns Nazareth vorstellen, etwas im Bergland. Kahle Bergrücken, nicht so viel Landwirtschaft zu betreiben, das ist mehr unten in den Tälern. Ein Ort von vielleicht ein paar hundert Einwohnern. Einer, der gar keine besondere Bedeutung hat, deshalb wird er auch in keiner Quelle erwähnt. Wen interessiert schon irgend so ein Kuhdorf, wo ein paar Bauern leben? Wen interessiert das die großen Historiker, die in Rom oder Jerusalem sitzen? Das interessiert die gar nicht. Und deshalb wird es nicht erwähnt. Aber hier in der Bibel finden wir Nazareth das erste einmal erwähnt. Hebräisch übrigens kommt der Begriff Nazareth von Netzer. Das meint ein frischer Trieb, der aus einem Ölbaum wieder herauswächst. Das ist Netzer. Und da merken wir, das ist doch wieder die Prophezeiung aus dem Alten Testament. Steht da nicht der frische Trieb, der aus der Wurzel Jesse herauskommt, also aus dem Stamm Isais, aus dem Haus Davids, genau das, was hier gesagt wird. Und so heißt dann eigentlich auch der Ort. Irgendwie der macht im Hebräischen schon deutlich, hier kommt ein frischer Trieb aus der Berufung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Da wird der Nachfolger von König David geboren, genau das, was hier ja der Engel auch sagt. Das wird einer sein, der wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen, für alle Ewigkeit, der geboren werden wird. Ja, dann geht es gleich weiter, wenn wir diesen Bericht lesen, dann wird uns davon der Maria genannt, die wird uns auch nicht näher vorgestellt, wir wissen nicht genau, wie waren ihre Geschwister, wie hießen die. Nach katholischer Überlieferung wissen wir ganz genau, wie ihre Eltern hießen, nämlich, das soll die Anna gewesen sein und der Joachim. Allerdings biblisch ist das dann ganz nicht so sicher und das, was uns dann die katholische Kirche auch noch sagt, ist, dass die beiden, Josef und Maria, die verlobt gewesen waren, auch das wird uns hier deutlich gemacht, dass der Josef viel, viel älter gewesen sein soll als die Maria. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr so alte Gemälde seht, dann seht ihr manchmal den Josef schon mit kahlem Schädel, wobei manche haben das ja auch früh, nicht? Aber der sieht dann ein bisschen älter aus, auch graue Haare schon dabei und die Maria so als junge Frau. Damals hat man geheiratet so etwa ab 14, 15, also wenn sie jetzt ein bisschen älter ist, vielleicht 16. Gibt es hier so ein paar in dem Alter? Also denkt ihr auch schon langsam ans Heiraten? So 16. Also das heißt, mit 17, 18 war man schon bald daran, so eine alte Jungfrau zu werden. Nicht? Also da müsste man sich langsam umsehen. Damals. Aber auch damals war es so, die Männer, die waren auch viel früher reif. Die waren so mit der Schule fertig, nicht? Also so 8, 9, 10. Und dann haben sie noch eine Berufsausbildung beim Vater gemacht. Und dann waren sie mit so 12, 13, 14 auch so weit, dass sie dann bald hätten heiraten können. Und naja, also das war alles ein bisschen früher. Und warum hat man gesagt, dass der Josef deutlich älter gewesen sein soll? Also aus der katholischen Kirche gibt es zwei Argumente, die genannt werden. Das eine ist zum Teil nachvollziehbar, das andere aus meiner Sicht nicht so sehr. Zum einen hat man katholischerseits das Problem, dass wir doch dann später in den Evangelien diese Stelle haben, wo dann steht, dass die Brüder und Schwestern Jesu zu ihm kamen, um mit ihm zu reden. Aber in der katholischen Kirche hat man das Dogma aufgestellt, dass Maria ewige Jungfrau geblieben ist. Und jetzt hat man das Problem, ja, woher kommen denn dann die Geschwister Jesu? Und dann war die plausible Antwort, die man lange Zeit gegeben hat, manche sagen dann auch, es seien Cousins und Cousinen, aber die meiste Antwort, die man gegeben hat, ist, das waren die Halbbrüder und Halbschwestern, nämlich diejenigen, die Josef schon in die Ehe gebracht habe. Er sei vorher ein Witwer gewesen und hätte Kinder gehabt und die hätte er damit in die Ehe hineingebracht. Lest ihr davon in der Bibel etwas? Also ich nicht. Ist das vollkommen ausgeschlossen? Naja, so ganz ausgeschlossen auch nicht. Aber im Normalfall hatte damals auch ein junger Mann eine junge Frau geheiratet. Und umgekehrt. Und es spricht hier auch eigentlich nichts dagegen. Und nur weil ich hinterher mir nicht erklären kann, wo die Brüder und Schwestern Jesu herkommen, dann kann ich nicht da zurückschließen, dass jetzt Josef schon Kinder gehabt haben muss und so eine ganze Lebensgeschichte da hinein gebaut, sondern wir müssen uns ihn wahrscheinlich eher als jungen Mann vorstellen. Und von Kindern wird da nirgends etwas erwähnt, die schon da gewesen seien. Auch als sie nach Bethlehem ziehen und Maria dann gebärt, wo sind denn die anderen Kinder, die schon da sind? Bleiben die zurück in Nazareth? Ist ja auch schlecht. Die müsste man ja mitnehmen. Die müssen ja auch noch irgendwo schlafen. Warum kommen die nirgends vor? Warum gehen plötzlich nur die drei nach Ägypten? Also das scheint mir seltsam. Eine andere Sache, auf die man verweist, ist, dass als Jesus stirbt, 33 Jahre später, in Jerusalem, da steht Maria, die Mutter Jesu, unter dem Kreuz. Von Josef hören wir nichts mehr. Als dann ein paar Jahre vorher, nämlich drei Jahre vorher, da Jesus das erste Wunder tut in Kana, dann ist wieder nur Maria erwähnt und Josef nicht. Und hier stellt man sich natürlich die Frage, wo ist der Josef geblieben? In jedem Fall oder sehr wahrscheinlich ist er gestorben. Allerdings, ist damals auch wesentlich früher gestorben als heute. Dass jemand zwischen 40 und 50 gestorben ist, ist durchaus verbreitet gewesen an Unfällen, Krankheiten, sonst irgendwie etwas. Hier sagt die katholische Kirche auch, naja, der war halt schon so uralt, nicht? Also schon geheiratet hat, war er schon 50 und dann 30 Jahre später, naja, war der lange hinüber. Aber das ist dann auch sehr Interpretation. Also ich denke, wir sollten uns hier eher einen jungen Mann vorstellen und eine junge Frau, beide relativ fromm. Und sie halten sich übrigens hier auch an die Regeln Gottes. Denn im weiteren Verlauf des Gesprächs mit dem Engel, da sagt ja die Maria, ich weiß von keinem Mann, als ihr die Geburt angekündigt wird. Also ich weiß von keinem Mann dürfen wir natürlich nicht so verstehen, dass die Maria sagt, ich weiß gar nicht, was ist ein Mann eigentlich? Also so ja auch nicht, nicht. Die Maria ist ja nicht ein bisschen blöd. Sie weiß ganz genau, wie das läuft. Das wusste man damals auch. Sie wusste, Mann und Frau heiraten und die zusammen bekommen Kinder. Und die Sache war alles ziemlich klar. Wenn sie sagt, ich weiß von keinem Mann, dann meint sie damit etwas anderes. Nämlich sie meint, ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Ich habe noch keinen Sexualverkehr mit einem Mann gehabt. Das ist damit gemeint. Und da sehen wir so ein kleines bisschen dahin, also ich meine, erstmal war das ja auch verpflichtend, das Dorf war ja gar nicht erlaubt zur Zeit, Jesu, und wir sehen, sie hält sich damit auch an die Regeln des Alten Testaments. Denn in dem Alten Testament hieß es ganz deutlich, erst Heirat und dann Sex, nicht umgekehrt. Also ich erwähne das heute nur, weil das heute ja nicht unbedingt ganz selbstverständlich ist. Bei den allermeisten Menschen kommt erst Sex und dann keine Ehe. Das ist der Normalfall heute. Und damals war es eben dann durchaus umgekehrt. Und das ist nach wie vor auch noch der Wille Gottes für heute. Nur eben manche, die heute mit 30 oder 40 heiraten, ist dann natürlich die entsprechende Phase etwas länger. Nicht? Also dazwischen. Und dann da zurückhaltend zu sein, was Sexualität angeht, ist dann für manche eine größere Herausforderung, als wenn das junge Mädchen mit 15 heiratet. Oder der Junge mit 17 oder so. Also auf jeden Fall, das ist auch ein Punkt an dieser Geschichte, der erklärungsbedürftig ist. Ein anderer, da wurden Massen an Büchern geschrieben. Und zwar der Begriff, wo dann steht, und Maria war eine Jungfrau. Und vielleicht habt ihr jetzt keine Probleme damit, weil ihr schon mit geistlichen Sachen aufgewachsen seid und das schon als kleine Kinder so gehört habt. Aber vielleicht darf ich euch daran erinnern, das ist ein kleines Problem. Nämlich normalerweise bekommen junge Frauen keine Kinder. Also ich meine echte. Ich meine jetzt nicht die Sternzeichen-Jungfrauen, nicht, die dann irgendwann da Geburtstag haben und so, das nicht. Sondern ich meine die Jungfrauen, die halt noch niemand mit jemals geschlafen haben, die bekommen keine Kinder. Also wenn eine junge Frau zu mir in die Seelsorge kommt und sagt, Michael, ich bin schwanger und ich frage dann, ja, also wo ist denn dein Freund? Und so, ich habe keinen, ich habe noch nie mit jemandem zusammen geschlafen. Wie würdet ihr darauf reagieren? Also meine Reaktion wäre ja so, erzähl mir keine Geschichten, das stimmt nicht. Das muss so sein. Du musst mit jemandem zusammengeschlafen haben, sonst wäre da kein Kind. Ja gut, heute wäre ja sogar noch In-vitro-Fertilisation möglich, ne? Aber das dürfte das Mädchen ja auch wissen, wenn sie sich auf solch eine Behandlung eingelassen hätte. Also normalerweise ohne das geht das nicht. Und das, was uns die Bibel hier berichtet, ist ein vollkommen exemplarischer Verlauf, eine exemplarische Geschichte, die sonst auch in der ganzen Bibel ja nicht gibt. Und zwar, dass eine Frau, die eine Jungfrau ist, ein Kind bekommt, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben. Der ein oder andere sagt jetzt vielleicht auch gleich, halt, gibt es nicht in der Bibel auch andere Geschichten von Frauen, die plötzlich Kinder bekommen haben und es eigentlich nicht könnten? Ja, die gibt es. Aber an keiner dieser Stellen steht, dass es sich dabei um Jungfrauen handelt und auch an keiner Stelle steht, dass das Kind nicht dann gezeugt worden ist durch einen anderen Mann. Also erinnern wir uns an Sarah und Abraham zum Beispiel. Ja, die Sarah konnte auch keine Kinder bekommen. Sie hatte irgendein medizinisches Leiden oder der Abraham, das, ja gut, nein, der ja eher nicht, der hat ja mit seiner Frau dann, da hat er ja noch ein Kind gezeugt, nicht? Also den Ismael. Also dann lag es wahrscheinlich an der Sarah. Also die konnte keine Kinder bekommen. Und dann macht Gott das Wunder, dass dieses medizinische Problem der Sarah behoben worden ist. Und dann konnte sie Kinder bekommen. Da steht aber nicht, dass es eine Jungfrauenzeugung ist, sondern da hat der Abraham mit ihr geschlafen und dann plötzlich konnte sie Kinder bekommen. Genau dasselbe für den Zacharias und die Elisabeth, die hier ja erwähnt werden. Auch da steht ja nicht, dass die Elisabeth eine alleinstehende Frau gewesen sei, sondern natürlich hat sie und ihr Mann zusammen geschlafen, nur sie konnte aus irgendwelchen Gründen keine Kinder bekommen und Gott hat sie ja geheilt. Das, was hier passiert, ist etwas grundsätzlich anderes. Hier ist eben eine Frau, die keinen Mann hat und die mit keinem Mann zusammen geschlafen hat, die auch offensichtlich ja nicht krank ist, dass sie keine Kinder bekommen kann. Sie bekommt ja Jesus und danach noch andere Kinder, nämlich die Brüder und Schwestern Jesu, die ja später erwähnt werden. Also die Maria war eine gern gesunde Frau, offensichtlich, was die Schwangerschaften angeht. Aber das Wunder, was Gott hier tut, ist, dass er übernatürlich eine Schwangerschaft auslöst. Diese Sache, die hat insbesondere in den letzten 200 Jahren zahllose Theologen bewegt und bis heute. Also von meinen Professoren an der Universität, wo ich studiert habe, kein Mensch hat geglaubt, dass es sich hier um eine Jungfrau handelt. Eine der beliebtesten Dinge war, entweder zu sagen, hier ist einfach ein Mythos aus dem alten Orient übernommen worden und da ist es ja manchmal so, dass irgendwelche Wunder geschehen, Mythos. Oder eine andere beliebte Erklärung war, das ist eine falsche Übersetzung hier. In Wirklichkeit müsste es einfach steißen, eine junge Frau. Maria war eine junge Frau. Wenn ihr wisst, dass sehr viele Aussagen aus der Geschichte Jesu Erfüllung aus dem Alten Testament ist, dann wisst ihr auch diese Sache ist ja eine Erfüllung aus dem Alten Testament, wo wir nämlich bei den Propheten lesen, eine junge Frau bzw. eine Jungfrau wird schwanger werden. Als Zeichen dann des Messias, der kommen wird. Also, dass manche Theologieprofessoren und auch andere Menschen damit Probleme haben, anzusehen, dass eine Jungfrau schwanger werden kann, das kann ich nachvollziehen. Denn das passiert ja im Normalfall nicht. Aber wenn wir mit Gott rechnen und mit seinem Eingreifen rechnen, wenn wir von einem Gott wissen, der mit einem Wort das Universum entstehen lassen kann, wo ist denn dann das riesige Problem, dass er eine Jungfrau schwanger machen kann? Also dann müssten wir bei all den anderen Wundern, die Gott macht, auch riesige Schwierigkeiten haben. Und wenn wir das lediglich übersetzen, eine junge Frau wird schwanger werden, ja, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Also wenn das eine Prophetie ist, dann ist es ziemlich leicht, Prophet zu werden. Denn ich kann euch auch sagen, auch heute werden junge Frauen schwanger. Wahrscheinlich heute an diesem Tag ein paar tausend Mal. Ja, denn wer bekommt meistens Kinder, die alten Frauen oder die Jungen? Ja, wohl eher die Jungen, nicht? Und damals auch. Also wenn ein Prophet sagt, ein sicheres Zeichen, ich weiß, was der Messias sein wird, eine junge Frau wird schwanger werden und ein Kind bekommen. Da können wir sagen, ja, hey, bitte sehr, was ist das Besondere? Dafür brauchen wir keinen Propheten. Nicht? Also das ist, passiert bei uns in der Gemeinde auch regelmäßig, oder? Dass eine junge Frau schwanger wird. Nur das Besondere ist eben, dass es eine Jungfrau ist, also keine, die mit irgendeinem Mann Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und genau das soll uns hier gesagt werden und nichts von einer jungen Frau. Und wenn da lange geredet wird, das Wort, was da im Griechischen steht, heißt Parthenos und Parthenos lässt sich nicht als junge Frau übersetzen, sondern eben nur als Jungfrau. Also als eine Frau, die noch nie mit einem Mann geschlafen hat. Und genau das soll hier auch beschrieben werden. Eine weitere Sache in der Geschichte, ich könnte euch jetzt zum Beispiel fragen, ja, wo war Maria denn eigentlich, als der Engel gekommen ist? Auch da gibt es selbstverständlich verschiedene Überlieferungen. Wenn ihr nach Nazareth heute geht, dann gibt es allein zwei Verkündigungskirchen, also zweieinhalb, drei, also zwei hauptsächliche. Die eine orthodoxe und die andere katholisch und die einen sind sich sicher, das war mit Sicherheit zu Hause, als sie zu Hause gewesen war.
Und die anderen sagen, nein, nein, das war, als Maria am Brunnen gewesen war und gerade Wasser geschöpft hat. Wenn ihr die Geschichte lest, so ganz eindeutig kann man das nicht sagen, aber wenn ihr darauf hinschaut, da steht, der Engel kam zu ihr herein. Also scheinbar befand sie sich nicht draußen irgendwo im Freien, sondern sie muss sich in irgendeinem Gebäude befunden haben. Ob das nun ein öffentliches Brunnenhaus gewesen war oder das Privathaus der Eltern, das wissen wir nicht ganz genau. Normalerweise lebte eine unverheiratete Frau bis zur Hochzeit im Haus der Eltern. Was mich hier dann etwas wundert, ist einerseits, wo ist der Rest der Familie? Von der wird kein Wort erwähnt. Standen die einfach mit offenem Mund dabei? Weil die Häuser waren ja nicht so groß wie uns heute. Die normalen Häuser im alten Israel waren Einraumhäuser. Das heißt, da gab es einen Raum, da war alles drin, da war die Küche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, alles in einem Raum. Das heißt, dann müssten irgendwo Leute gewesen sein. Die meisten Häuser standen auch nicht so schön einsam wie manchmal heute mit einem Garten ringsherum. Damals in Israel baut man Wand an Wand und du hörtest, was der andere sagte, du rochst, was der andere kochte, alles hast du mitbekommen, richtig eng beisammen. Wo waren die anderen Leute? Wird uns hier nicht erwähnt. Ich will deshalb auch nicht darüber spekulieren. Aber das, was mich auch noch wundert, ist, dass die Maria zwar erschreckt ist, aber sie fängt erst an, richtig erschreckt zu werden, als sie die Botschaft dieses Mannes hört. Normalerweise hätte sie schon viel früher erschreckt sein müssen, war sie vielleicht auch. Und zwar einfach deshalb, weil normalerweise ging ein fremder Mann nicht in eine fremde Wohnung und schon gar nicht, wenn da nur allein eine Frau drin gewesen war. Da gab es ganz strenge ethische, geschlechtsspezifische Regeln. Ein Mann darf nicht in ein Haus gehen, allein mit einer fremden Frau. Das war schon anrüchig fast wie Ehebruch. Also das geht ja gar nicht. Also dass Maria hier nicht ein bisschen entsetzt ist. Was machst du hier, Mann? Denn sie erkannte ja sofort, das war keiner der Nachbarn. Das war auch nicht einer der Verwandten, das war ja ein Fremder, das war ja ein Engel. Also ob der jetzt mit Flügeln ausgesehen hat oder nicht, lesen wir da nicht. Aber sie hört das erstmal zu. Warum, wird uns auch nicht erklärt. Und der fängt gleich an, eben zu erzählen, Maria, du bist ganz besonders ausgewählt und dir wird etwas Außergewöhnliches passieren. Und dann kommt schon das Staunen der Maria, als eben die Aussage kommt, du wirst schwanger werden. Aber erstmal, die Maria hört zu. Ganz am Ende der Geschichte der Engel ist auch genauso plötzlich, wie er erschienen ist, ist er weg. Also er war scheinbar sichtbar, man konnte auch normal mit ihm reden. So wie die Geschichte, wie ich sie verstehe, sah der wohl auch eher aus wie ein ganz normaler Mann, wie ein ganz normaler Mensch, als er mit ihr gesprochen hat. Und dann hat er ihr diese ganze Geschichte erzählt, was da mit ihr passieren soll. Die Maria selbstverständlich erhebt auch erstmal noch Einspruch und sagt, das geht ja gar nicht. Und dann, als der Engel ihr zusagt, Gott kann Wunder machen und er wird bei dir Wunder machen, dann ist sie auch bereit, sich darauf einzulassen. Irgendwie ist die Maria eine ziemlich herausfordernde Person. Zwar ziemlich jung, auch später spielt sie ja in der Kirchengeschichte keine große Rolle mehr. Also in der katholischen schon, aber ich meine in der biblischen nicht. Sie taucht zwar da und dort mal wieder auf, aber weder tut sie irgendwelche Wunder, noch hält sie große Reden oder so. Die Hauptaufgabe, die sie hier von Gott bekommt, ist die Geburt Jesu und das Erziehen Jesu. Das ist ja auch noch die Aufgabe, die sie als Mutter hat, sich dann um ihn zu kümmern. Später wird sie sogar eine Jüngerin Jesu, sie zieht mit ihm durch die Lande, ist dann immer wieder mit dabei. Und Jesus verabschiedet sich von ihr ja auch nochmal ganz speziell, als er da am Kreuz stirbt. Also Maria spielt eine besondere Rolle und wenn wir die nächsten Verse lesen würden jetzt im Lukas-Evangelium, dann käme uns das auch nochmal ganz besonders heraus. Da wird dann beispielsweise prophetisch gesagt, alle Völker sollen dich loben, Maria, für das, was Gott mit dir getan hat, was wir ja heute auch tun. Dann ist auch unser Gottesdienst heute wieder eine Erfüllung dieser Prophetie, die es damals gegeben hat. Alle Generationen, alle Völker sollen dich loben. Also nicht loben, wie das heute katholisch manchmal ist, weil sie die Mutter Gottes ist, weil sie die Miterlöserin, Himmelskönigin oder sonst irgendwas ist. Davon finden wir in der Bibel ja kein Wort. Aber weil sie hier eine Frau ist, die sich von Gott in außerordentlicher Weise gebrauchen lässt und die sich um Jesus kümmert, ihn aufzieht und das scheinbar gut tut, die wir als fromme Frau kennenlernen, zumindest alles, was wir lesen, deutet darauf hin, dass es eine fromme Frau gewesen war. Wir lesen hier hinterher, dass sie regelmäßig zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gegangen ist. Einmal kommt der 12-jährige Jesus auch mit, sonst wahrscheinlich auch. Wir haben hier schon gesehen, sie hält sich auch an die Sexualregeln, die es im Judentum gegeben hat und so weiter und so weiter. Scheinbar eine fromme Frau. Deshalb hat Gott sie auch wahrscheinlich ausgewählt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt so anschauen und uns das vorstellen, also Maria in der kleinen Einraumwohnung, und da kommt dann plötzlich der Engel und erscheint ihr, und dann diese junge Frau ist erstmal erschreckt und sagt dann ja, dann stellt sich auch irgendwie die Frage, hat uns das denn heute noch etwas zu sagen über die reine Bericht der Heilsgeschichte hinaus? Also wir können ja sagen, manche Dinge in der Bibel stehen ja einfach da, dass wir wissen, so ist Jesus gezeugt worden. Jetzt könnte man natürlich auch noch lange überlegen, warum hat Gott das so gemacht? Da gibt er uns keine Begründung, wir können also nur spekulieren und das können wir auch dann gleich sein lassen. Jedenfalls, Gott hat es so gemacht. Der naheliegendste Grund, warum Gott eine Jungfrauengeburt gewählt hat, ist wahrscheinlich, weil er von Anfang an deutlich machen wollte, dieser Junge, der da geboren wird, ist was ganz Besonderes. Und genau das wird ja auch erwähnt. Deshalb wird ja auch im Alten Testament gesagt, die Jungfrau, die schwanger wird. Alles andere können wir auch spekulieren, hat die Kirchengeschichte häufig getan. Aber eben bei Spekulation können wir auch böse daneben hauen. Also deshalb sollten wir das vielleicht dann eher lassen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die meisten Berichte der Bibel auch uns noch mehr zu sagen haben, was uns in unserem Leben heute herausfordert. Also entweder ist es dadurch, weil die Leute, die darin sprechen, irgendetwas sagen, was für uns heute auch noch gilt, oder manchmal einfach, weil die Menschen, die uns in der Bibel beschrieben werden, für uns ein Vorbild sind. Entweder ein Vorbild in schlechter Hinsicht oder ein Vorbild in guter Hinsicht. Und die Maria ist es natürlich in guter Hinsicht. Also nicht, dass er das jetzt sofort in dem wörtlichen Sinn übertragt und sagt, aha, also das heißt jetzt eben auch heute werden Jungfrauen schwanger. Nein, nicht. Das hat Gott einmal in der Weltgeschichte getan, das wird er ja nicht wieder tun. Das war ja nur für den Messias so gedacht. Aber ich glaube, dass bei der Reaktion der Maria, da sind einige Punkte, wo wir sagen können, das ist durchaus herausfordernd für uns heute auch. Ich möchte es einmal unter dem Titel stellen, bereit sein für den Willen Gottes. Denn darum geht es hier ja. Also jetzt wird für die Maria ihre Zukunft nach dem Willen Gottes festgelegt. Und zwar nicht unbedingt, wie sie es geplant hat. Ihr Plan war, wie bei einer jungen, frommen jüdischen Frau der damaligen Zeit, ich bin verlobt, normalerweise war die Verlobungszeit etwa ein Jahr. In diesem Jahr hat der Mann ein Haus gebaut und dann gab es eine riesengroße Feier, in der das ganze Dorf eine Woche lang gefeiert hat. Und dann zog man in einem Umzug vom Haus der Braut zum Haus des Bräutigams und dann waren die verheiratet, bekamen Kinder und so weiter und so weiter. Das war wahrscheinlich auch das, was sich die Maria vorgestellt hat. Aber hier hat Gott ihren Plan ganz durcheinander gebracht. Denn die Maria bleibt nicht so als junge Mutter mit ihrem Mann, sondern erstmal der große Stress mit ihrem Verlobten, der sie verlassen will, das lesen wir dann ja auch, weil er denkt, ein anderer Mann hätte mit ihr zu tun gehabt. Dann die Reise nach Bethlehem, anstrengend als schwangere, hochschwangere Frau. Dann die Flucht nach Ägypten ins Ausland, dann wieder zurück nach Nazareth. Das war ja alles, so hat sie sich das nicht gedacht. Also hier offen für den Willen Gottes. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir immer wieder brauchen. Wir werden in unserem Leben Pläne machen, müssen wir ja auch. Wahrscheinlich ihr alle, wenn ihr euren Terminkalender anschaut, habt da schon Termine für die nächste Woche drauf. Oder fürs nächste Jahr sogar. Oder vielleicht schon von einigen Jahren mehr. Da steht alles Mögliche, was ihr jetzt plant, wo ihr denkt, wie eure Zukunft ablaufen wird. Und das ist notwendig, das ist gut, das ist auch gar nicht böse, dürfen wir tun. Aber bei all diesem Plan ist es gut, nicht zu vergessen, dass Gott manchmal in unser Leben hineinspricht und uns in eine ganz andere Richtung lenken will, als das, was wir geplant haben. Und das ist hier bei der Maria passiert. Also mein erster Punkt wäre, sei offen für Pläne Gottes in deinem Leben, auch wenn die erst einmal nicht so genau aussehen, wie du dir das gedacht hast. Manchmal sind junge Leute ja dafür noch offener, was einfach daran liegt, als junger Mensch musst du sowieso ganz viele Lebensentscheidungen treffen und dir werden heute mehr Optionen geboten als je in der Vergangenheit. Manchmal wird das ja auch schwierig, dann sich überhaupt festzulegen auf den Beruf, den Studiengang, den Partner, den Wohnort oder sonst irgendwie etwas. Aber da ist das noch irgendwie stärker drin. Häufig ist das, umso älter wir werden, umso weniger planen wir dann in die Zukunft. Das läuft doch alles schon so. Ich bin in diesem Rahmen und in dem bleibe ich auch und in diesem Haus und mit dem all dem, was so gewesen ist, ist auch ja nicht falsch. Wir müssen ja nicht jeden Tag Revolution machen und alles total verändern, auch das nicht. Aber manchmal kann das dazu führen, dass wir nicht mehr dafür offen sind, wenn uns Gott dann doch nochmal etwas Neues zeigen will. Und das kann ja was ganz Unterschiedliches sein. Was weiß ich, vielleicht ist hier jemand, der ist schon 70 und Gott will dich berufen in die Kinderarbeit. Wäre doch mal was, oder? Oder kann Gott keine 70-Jährigen in die Kinderarbeit berufen? Doch, warum? warum nicht? Vielleicht hast du ja noch 10 Jahre zu leben. Also besser gut einsetzen und danach fragen, was ist jetzt der Wille Gottes? Ist das vielleicht anders, als ich mir das bisher gedacht habe? Und jetzt spiele ich halt nicht mehr nur mit meinen eigenen Enkelkindern, sondern doch mit vielen anderen Kindern. Wäre eine Möglichkeit. Also das war jetzt keine Stimme Gottes vom Himmel, aber es könnte ja eine Möglichkeit sein. Oder jetzt nehmen wir vielleicht mal den 70-jährigen Mann oder manchmal auch 60-jährigen, der ist in Frühpension und wäre das nicht jetzt nochmal eine Herausforderung zu überlegen, vielleicht will Gott dich als Missionar in Kambodscha. Also wäre doch auch möglich, oder? Also, naja, du solltest jetzt schon noch darauf achten, bist du einigermaßen körperlich fit oder so, vielleicht musst du auch nicht Kambodscha sein, sondern kann auch Lemgo sein. Aber ich meine, auch in Lemgo gibt es doch viele Menschen, die verloren gehen, oder? Nicht? Also, aber zu sagen, jetzt mit Frühpension heißt es nicht, jetzt lege ich meine Füße hoch und genieße mein Rentenalter, mache Bewegungssport und pflanze meinen Garten oder so. Das ist ja alles gut, ist auch nicht schlecht. Sondern offen zu sein, will Gott auch in deinem Leben vielleicht noch etwas Neues. Und dafür müssen wir ja bereit sein. Also wenn die Maria gar nicht bereit gewesen wäre, dann hätte der Engel reden können, was er wollte. Und sie hätte einfach gar nicht drauf gehört. Hätte gesagt, schön, danke für die Beratung, mache ich nicht. Wir wissen nicht, was dann passiert wäre, ob Gott gesagt hätte, doch, du musst, oder ob Gott sich eine andere Frau gesucht hätte. Es ist ja nicht so passiert. Die Maria sagt ja, ja. Und immerhin, Gott handelt nicht über den Kopf der Maria hinweg. Immerhin, er stellt ihr das erst vor und erwartet auch, dass sie dazu ja sagt. Und genauso hat Gott auch für dich in deinem Leben immer wieder mal neue Wegweisungen, was dran ist. Und das muss nicht so spektakulär sein wie der Maria, aber hier wäre meine Herausforderung, lerne von der Maria und sei zumindest offen dafür, dass Gott dir vielleicht eine neue Aufgabe gibt, eine neue Wegweisung gibt, auch über das hinaus, was du bisher getan hast, auch wenn du das gut getan hast. Also das soll jetzt keine Aufforderung sein, werft alles über Bord, was bisher war, sondern nur eine Aufforderung, sei auch dafür offen, wenn Gott dir eine neue Aufgabe gibt, die du vielleicht auch gar nicht meinst, richtig erfüllen zu können. Denn das wäre mein zweiter Punkt. Wenn du meinst, dass da eine neue Aufgabe auf dich zukommt, bei der Frage des Willens Gottes, dann bleib durchaus realistisch. Es ist in der Bibel kein Vorbild, gleich herumzuträumen. Also es gibt ja auch diejenigen, die sehr zu Visionen neigen. Und da kann es dann schnell so sein, dann hat man eine Vision, Gott hat mich berufen zum Apostel für China. Ich werde in China 1 Million Menschen, nein, 10 Millionen Menschen, 100 Millionen Menschen werde ich in China zum Glauben bringen. Also ich habe solche Leute mehrfach getroffen, manche äußern das auch ganz offen im Internet und das ist beeindruckend. Und Gott kann das ja auch machen, das will ich gar nicht bezweifeln. Aber es ist durchaus auch nicht falsch, dann, wenn du meinst, Gott beruft dich zu etwas, zu schauen, was ist denn jetzt realistisch möglich? Das tut die Maria auch. Also der Engel sagt jetzt, du wirst schwanger werden und dann sagt die Maria, nee, eigentlich das geht nicht. Ich bin nicht verheiratet, mit einem Mann geschlafen habe ich auch noch nicht, geht gar nicht. Sie sieht ihre Möglichkeiten und sieht, das ist gar nicht in dem Rahmen möglich, wo ich denke und das stellt sie, überlegt sie darüber, das ist erlaubt. Also wenn Gott dich beruft, in vielen Fällen beruft er dich entsprechend der Begabungen, die er dir gegeben hat. Also wenn du merkst, schon in der Schulzeit, du musstest die Französisch-Vokabel nur einmal durchlesen und schon waren sie dir fest im Kopf, das ist zum Beispiel eine gute Begabung, die Gott dir anvertraut hat, mit Sprachen umzugehen. Also wenn Gott dich plötzlich jetzt als Missionar nach Kambodscha beruft, die Voraussetzung der Sprache wäre schon einmal ziemlich wahrscheinlich. Wenn einer sich in der Schule schon mit Englisch die Zunge abgebrochen hat und jede Vokabel 200 Mal aussprechen musste, ehe überhaupt zu wissen, worum es geht, und dann in der Arbeit immer noch vergessen hat, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Gott dich nach Kambodscha beruft. Es kann auch sein, vielleicht will Gott ein so großes Wunder tun, selbst der, der nichts vernünftig sprechen kann, kann plötzlich Kambodschanisch oder was da sonst gesprochen wird, oder sprechen. Ist ja auch möglich. Aber im Normalfall gebraucht dich Gott in dem Rahmen, für den er dich ausgerüstet hat. Mit den Begabungen, die er dir von Natur aus in Geburt mitgegeben hat und den Begabungen, die er dir durch den Heiligen Geist gegeben hat, als du gläubig geworden bist. Deshalb ist es gut, die zu erkennen, die Augen dafür offen zu haben und die dann auch einzusetzen. Das tut Maria auch. Also erstmal sei offen dafür, dass Gott dir etwas Neues zeigen will, was in deinem Leben vielleicht dran ist. Zweitens, achte mal auf die Möglichkeiten und Chancen und Begabungen, die du alle schon hast. Wenn du nicht weißt, welche du hast, dann frag deine Leute um dich herum. Möglichst nicht nur die Leute, die dir immer das sagen, was du gerne hören willst. Also es gibt ja auch solche Freunde, die sind insbesondere, zeichnen sich dadurch aus, dass sie meinen, das ist Aufgabe des Freundes, mal zu sagen, ja, alles ist gut, du bist toll, ne? Also du bist so intelligent. Also du schreibst zwar immer nur Fünfen in der Schule, nicht? Aber dann sagt der Freund, du bist so intelligent, ich kenne keinen, der ist so intelligent wie du. Der Freund hilft nicht sehr viel, sondern dann sagt welche, neben welche, die auch realistisch dir mal sagen, also hier... Also wenn du jetzt 2 Jahre Klavier geübt hast, nicht wie ich das als Jugendlicher geübt habe, und danach ging das immer noch nicht so perfekt, wenn dann dir ein Freund sagt, gib's auf mit dem Klavierspielen, dann ist das vielleicht ein guter Rat. Denn möglicherweise kannst du was anderes viel besser. Und dann macht das auch er. Also deshalb höre auf die Leute in deiner Umgebung, und wenn du dann das im Kopf hast, dann ist meistens die Berufung Gottes auch in dem Rahmen, den Gott dir vorgegeben hat, für den er dich ja schon ausgerüstet hat. Aber, das ist mein dritter Punkt, das ist nicht immer so. Manchmal hängen wir nämlich an unserem äußeren Rahmen fest und sagen, wir haben kein Geld, wir haben keine Kraft, wir haben keine Gesundheit, wir haben keine Fähigkeiten. Manchmal liegt das ja auch in einer depressiven Phase, die einen niederdrücken kann. Und dann sagt man, ich kann gar nichts. Also alles müssen andere machen. Ich kann nicht sprechen, ich kann nicht putzen und Geld verdienen kann ich auch nicht, ich kann nur weinen. Ich meine, selbst vielleicht wäre das eine Berufung, Wein mit den Weinenden. Dann bist du vielleicht für diejenigen da, die auch traurig sind und kannst mit denen weinen und könnt ihr euch gegenseitig da hoffentlich irgendwann wieder hochziehen auch. Also, aber in vielen Fällen ist es so, Gott beruft, er nimmt auch den Rahmen deiner Begabungen, aber manchmal will Gott sich auch besonders dadurch auszeichnen, indem er über deine Möglichkeiten und Grenzen und Begabungen hinaus mit dir etwas erreichen will. Dann musst du dir allerdings ganz besonders sicher sein, dass es auch von Gott ist. Wir sollten nicht an den Grenzen dessen, was für uns machbar und messbar ist, festhalten. Denn manchmal tut Gott viel Größeres. Und das wird der ein oder andere erfahren haben. Die Kirchengeschichte ist voll von solcher Beispiele. Wo ein August Hermann Franke zum Beispiel, der Namensgeber unter anderem auch dieser Schule, dieses Geländes hier, als er seine große Schulstadt gegründet hat, die ganz ohne staatliche Unterstützungen ausgekommen ist und am Ende über 2000 Schüler nicht nur unterrichtet worden sind, sondern gewohnt haben, das fing dann an mit 4 Talern und 16 Groschen, die er in einer Sammelbüchse gehabt hat. Und da sagte er, okay, das ist der Auftrag Gottes, ich werde ein Waisenhaus gründen. Also rein realistisch war das nicht. Jeder von euch hat auf seiner Bank wahrscheinlich mehr Geld als der August Hermann Franke damals. Also wenn wir das mal umrechnen, war das natürlich etwas mehr als 4 Euro und 16, was weiß ich jetzt, Cent. Sondern das war dann vielleicht mal, was weiß ich jetzt, so in der Größenordnung von 500, 600 Euro. Aber kannst du mit 500, 600 Euro ein Waisenhaus gründen? Also da wird wahrscheinlich schon der Anwalt für die Eintragung mehr nehmen. Also der Notar oder Anwalt oder sonst was, wenn du dann einen Verein gründen willst, der will schon mehr Geld haben. Also das wird alles so nicht klappen. Und dann hat er gesagt, aber trotzdem, ich glaube, das ist von Gott dran. Und er hat dann auch von anderen Freunden Bestätigung bekommen, im Gebet Bestätigung bekommen. Er hat die ersten Schritte gemacht und Gott hat seine Schritte gesegnet. Und schließlich ist eine riesige Anstalt daraus geworden, die in ganz Deutschland ihre Spuren hinterlassen hat. Weshalb ja viele christliche Schulen sich bis heute auch nach ihm benennen. Also auch das ist wichtig, wenn wir offen sind für den Willen Gottes, wir sollen auf unsere Möglichkeiten schauen. Und in ganz vielen Fällen ist das auch dann die Grenze, an der Gott uns gebrauchen will. Aber manchmal, wenn wir uns da sicher sind, geht es auch darum, Schritte über das hinaus zu tun und zu wagen, was wir uns zutrauen, nicht aus Leichtfertigkeit, sondern weil wir wirklich ziemlich sicher sind, das ist jetzt von Gott dran. Da müssen wir uns natürlich überprüfen. Geht das nur darum, dass ich jetzt groß rauskommen will oder dass ich eben meine, jetzt will ich mal eine ordentliche Schau lostreten oder so? Das nicht. Sondern wenn ich wirklich geistlich drangegangen bin und das überprüft habe und Gott gesagt hat, das ist so. Und dann kann es sein, dass Gott mit dir auch was vorhat, was über deine normalen Grenzen hinausgeht. Und wenn du dann das weißt, dann mach es auch. Ja. Das ist das, was ich euch heute Morgen am ersten Advent gerne mitgeben will. Macht es wie Maria. Also seid offen dafür, dass Gott für euch vielleicht auch noch eine neue Wegweisung hat, eine neue Aufgabe hat, wo er euch gebrauchen will. Schaut auf das, was Gott euch mitgegeben hat, wie die Maria, die dann eher sagt, nein, ich kann es nicht, weil kein Mann, kein Geschlechtsverkehr, kein Sex. Und dann achtet darauf, also wenn ihr gesehen habt, was eure Möglichkeiten sind, ob das vielleicht in dem Rahmen stattfindet, dann achtet darauf, manchmal kann Gott auch befähigen und Kraft geben und Möglichkeiten eröffnen, die über eure eigenen Wege und Möglichkeiten hinausgehen. Und wer weiß, vielleicht ist diese Adventskreiszeit gerade dafür auch gut, danach zu fragen, Gott zu fragen, was ist für mich dran, jetzt in den nächsten Wochen, in dem nächsten Jahr, wo willst du mich gebrauchen, über das hinaus, was ich mir bisher gedacht und geplant habe, was so in meinem Terminkalender schon alles aufgeschrieben steht. Ich möchte gerne an der Stelle noch mit euch beten und Gott da um Weisheit bitten. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen. Vater im Himmel, immer wieder freue ich mich darüber, dass ich die Bibel habe, einfach deshalb, weil das ist so anschaulich, so plastisch, dass ich dann sehe, wie ist das damals gelaufen? Wie ist dein Heilsplan gelaufen? Gerade hier auch mit Jesus Christus. Wie ist der gelaufen mit der Maria? Und wenn ich das lese, kann ich mir das vor Augen führen. Ich kann mir die Maria vorstellen, wie sie in Nazareth ist damals und wie sie erschreckt oder zumindest überrascht ist, als der Engel ihr begegnet. Wie sie innerlich Angst hat, Unsicherheit hat, nicht weiß, wie das gehen soll und das ganz zurecht. Und wie sie dann doch einverstanden ist, sich gebrauchen zu lassen und Mutter deines Sohnes Jesus Christus wird. Ich danke dir für diese Adventszeit. Immer wieder freut es mich, dass sie mich ganz besonders mir hilft, mich einzustimmen auf dieses große Wunder deiner Menschwerdung. Dass du als unendlicher Gott und ungreifbarer Gott dich selbst klein gemacht hast, Mensch geworden bist, um unter uns zu leben. Vielen Dank dafür. Und ich möchte dich auch bitten für uns, dass du uns von Maria lernen lässt, gerade denjenigen, den das betrifft, sprech du denjenigen ins Herzen, bei denjenigen, wo es dran ist, offen zu sein für neue Aufgaben, die du gibst. Lass du dir jeden das erkennen, für den das dran ist. Lass du uns auch gleichzeitig erkennen, welche Geschenke und Möglichkeiten und Chancen du uns in unser Leben gegeben hast, die wir gut für dich einsetzen können. Oder wo dann auch unsere Grenzen sind, dass wir wie Maria sagen müssen, nein, das geht ja gar nicht, vielleicht ist das jetzt nur Träumerei. Und lass uns immer dabei auch offen sein für deine Möglichkeiten, die alles übersteigen, was wir uns vorstellen können, was wir planen können und was unsere eigenen Kraft ist. Amen.